Der Staat muss und er soll helfen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, wenn das Schlimmste in der Corona-Krise erst einmal einigermaßen überstanden ist. Und der Staat muss und soll auch diejenigen unterstützen, die besonders hart von den Folgen betroffen sind. Darüber waren sich Union und SPD schon im Vorfeld einig. Und doch lagen die Pläne beider Koalitionspartner für ein weiteres großes Konjunkturpaket zu Beginn der Verhandlungen doch weit auseinander. Vorsorglich waren die Gespräche dann im Koalitionsausschuss gleich auf 2 Tage angelegt worden. Jetzt also ist die Einigung da und Stefan Dethjen hat das alles für uns in den letzten Stunden im Kanzleramt verfolgt. Stefan Dethjen, Union und SPD haben sich seit gestern ja über eine Liste von mehr als 60 Vorschlägen gebeugt. Was sind denn jetzt die wichtigsten Ergebnisse, die wichtigsten Eckpunkte dieser Verhandlungen?
Tja, Herr Barenberg, also es ist, das muss man zunächst mal sagen, wirklich ein umfangreiches Paket. Es ist eine halbe Stunde etwa her, dass die Bundeskanzlerin mit den Spitzen der Koalition hier im Bundeskanzleramt rausgekommen ist, verkündet hat, was sie da beschlossen haben. Das Ganze zusammengefasst auf einem 15-seitigen Papier, das hier vor mir liegt. Ein, tja, man kann es nicht anders sagen, gigantisches Konjunkturpaket, das die Koalition da auf den Weg bringen will. 130 Milliarden Euro, das ist die Summe, die der Bund in die Hand nehmen will, um die Konjunktur zu beleben, um Kommunen zu unterstützen, um Familien zu stützen, um Innovation im Land voranzubringen. Man hat 21 Stunden lang verhandelt. Wenn Sie fragen, was ist das Wichtigste, vielleicht das Überraschendste, besonders von der Unionsseite eben auch betont, das Herzstück dieses Konjunkturpakets, eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer. Vom 1. Juli an bis zum Jahresende, bis zum 31.12. dieses Jahres, soll die Mehrwertsteuer gesenkt werden. Der Regelsatz von 19% auf 16%, der reduzierte Satz von 7% auf 5%. 20 Milliarden Euro macht das aus in diesem Konjunkturpaket, mit dem der private Konsum, der Konsum der Haushalte, belebt werden soll, das vielleicht tatsächlich nicht nur zahlenmäßig, sondern auch im Geiste das Kernstück dieses Pakets.
Viel Streit, viel Diskussion, viele Debatten hatte es ja im Vorfeld über einen zweiten wichtigen Punkt gegeben, auf den sich die beiden Seiten verständigen wollten, nämlich wie sollen die Städte und Gemeinden, wie sollen die Kommunen in Deutschland entlastet werden, die ja oft in schwierigen finanziellen Verhältnissen stecken und jetzt noch mehr Kosten tragen müssen und noch weniger Einnahmen haben. Kann man schon absehen, ob da sich die SPD durchgesetzt hat mit ihrer Forderung, die viele Kommunen von ihren Altschulden zu befreien?
Ja, das kann man sehen. Und die Frage, auf die Sie jetzt gestellt haben, hat sich die SPD mit dieser Forderung eines Altschuldentilgungsfonds, einer Entlastung hochverschuldeter Kommunen in diesem Bereich durchgesetzt? Eine Forderung, die die SPD ja durchaus auch symbolisch aufgewertet hat. Nein, sie hat sich nicht durchgesetzt damit. Diese Form der Entlastung wird es nicht geben. Es wird andere Formen der Unterstützung für die Kommunen geben, eine Forderung, die sich beide Seiten auf die Fahnen schreiben. Olaf Scholz sagte eben, er habe das seit langem gefordert. Ralf Brinkhaus, der Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ergänzte dann, das sei ja auch eine alte Forderung der Union, der Kommunalpolitischen Vereinigung der Union gewesen. Das ist eine stärkere Beteiligung des Bundes bei den Kosten für die Unterbringung und Heizungskosten im Bereich der Sozialhilfe. Der Bund will da künftig bis zu 75% übernehmen. Das macht einen erheblichen Teil auch aus, wird übrigens auch eine Grundgesetzänderung erfordern. Dann kündigt der Bund an, dass er die Hälfte der Gewerbesteuerausfälle für die Jahre 2020 und 2021 der Kommunen übernehmen will, dass er sich stärker an Ausfälle im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs, unter dem die Kommunen leiden, übernehmen will. Also es wird Geld für die Kommunen geben, aber in der Tat diese Kernforderung der SPD, das Thema Altschulden, da konnten sich die Sozialdemokraten in diesem Koalitionsausschuss nicht durchsetzen.
Anders ist es, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, mit der Forderung der SPD, den Konsum auch den Privaten dadurch anzuregen, dass man Familien, die besonders belastet sind in dieser Krise, dass man die ein Stück unterstützt. Da ging es eben um diesen Kinderbonus von 300 Euro. Auf den hat man sich aber schon verständigt.
Ja, diesen Bonus soll es geben, 300 Euro pro Kind, eine Forderung, die am Ende auch von der CSU kam, die sich dann auch durchgesetzt hat mit der Forderung, die Steuerfreibeträge für Alleinerziehende zu verdoppeln. Also da wird es Unterstützung für die Familien geben. Beide Parteienlage, wie gesagt, schreiben sich das auf ihre Fahne. Norbert Walter-Borjans, der die SPD jetzt hier in der noch laufenden Pressekonferenz hier im Bundeskanzleramt vertritt, Saskia Esken, ist da nicht dabei. Hat eigens erwähnt, das sei besonders eine Forderung gewesen, die Saskia Esken hier für die SPD vertreten hat. Aber wie gesagt, 300 Euro pro Kind, das soll es als Zuschuss geben.
Lassen Sie uns zum Schluss noch über einen besonders brisanten Punkt wiederum im Vorfeld in der Debatte sprechen. Soll es, wird es eine Kaufprämie für Autos geben? Viele hatten schon den Eindruck, das ist so gut wie in trockenen Tüchern. Andere haben gesagt, nein, der Widerstand ist in dieser Runde zu groß, eine Schlüsselindustrie zu unterstützen. Das schon, aber nicht mit diesen Maßnahmen, die doch als wenig zukunftsorientiert wirken. Die scheint vom Tisch, die Autokaufprämie.
Das ist in der Tat so. Es wird diese Kaufprämie in dieser klassischen Form als Kaufprämie oder als Abwrackprämie, wie sie ja von der Automobilindustrie und von den Ländern mit den starken Automobilindustrien gefordert worden sind, das wird es nicht geben. Markus Söder, der jetzt auch mit auf dem Podium hier im Bundeskanzleramt sitzt, als einer der drei Unionsvertreter neben der Bundeskanzlerin und dem Fraktionsvorsitzenden Brinkhaus, hat das nochmal auch klargestellt. Er hat gesagt, für ihn sei das damit erledigt gewesen, dass von diesem ermäßigten Mehrwertsteuersatz ja nun auch die Automobilindustrie profitieren werde. Diese ermäßigte Mehrwertsteuer werde natürlich für alle Arten von Automobilen gelten. Damit, so sagte Söder das jetzt eben, sei es für ihn verzichtbar gewesen, da noch mit einer speziellen Kaufprämie unterstützend in die Automobilindustrie, die Automobilindustrie zu fördern. Zufriedenheit wird das da bei der Branche gewiss nicht geben. Zugleich muss man aber natürlich darauf hinweisen, in diesem umfangreichen Paket, wir haben jetzt über eine ganze Reihe von Maßnahmen nicht gesprochen, etwa im Energiebereich, eine stärkere Bundesförderung bei der Energie, bei der Energieabgabe, so dass die EEG-Abgabe senken soll. Solche Dinge gehören mit dazu und dann eben viele Themen, die das Gesamtthema Mobilität betreffen. Innovationsförderung im Bereich von neuen Antriebstechniken, E-Mobilität, Förderung der Ladeinfrastruktur, Forschungsförderung im Bereich der Forschung für Wasserstoffantrieb. Alles das ist in diesem Paket mit enthalten und das ist sicherlich ein Punkt, der jetzt jedenfalls von allen sehr deutlich herausgestellt worden ist. Kein klassisches Konjunkturpaket, sagte die Bundeskanzlerin, sondern zukunftsgerichtet Innovationen fördern, das sei doch ein wesentlicher Teil. Aber ich glaube, man muss sagen, die wichtigste Botschaft ist eine Botschaft, die sich, das muss man ja hinzufügen, ein gutes Jahr vor einer Bundestagswahl, vor einem Bundestagswahlkampf an die Breite der Bürgerinnen und Bürger, die dann im nächsten Jahr Wähler und Wählerinnen werden, richtet, nämlich Konsumförderung durch eine für jeden spürbare Mehrwertsteuersenkung.
Erste Eckpunkte, also erste Einzelheiten über das 130 Milliarden Konjunkturpaket, auf das sich Union und SPD am Abend geeinigt haben. Vielen Dank ins Kanzleramt an Stefan Detjen.